Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, die Anna guckt mich auch schon mit großen Augen an.
Ich nehme alle Schuld auf mich.
Ne? Anna guckt und denkt sich, wieso beginnt denn die Sendung nicht? Anna, das ist ein Kunstgriff gewesen.
Wir haben uns verquatscht einfach.
Nee, jetzt mach's nicht kaputt.
Okay, Entschuldigung.
Mach meine Kunstgriff-Theorie nicht kaputt. Es war Absicht und es war ein Kunstgriff und es war stellvertretend gemeint für die gähnende Leere in den Kassen einiger Sommerblockbuster.
Jetzt
klickert's so langsam, ne? Ja, denn wir, herzlich willkommen zu Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Wir in Persona, Anna Wollner und ich, wir wollen heute Abend uns dieses Phänomen mal angucken. Diese Sommerblockbuster, die es ja auch noch gar nicht so lange gibt. Früher war einfach Sommerloch im Kino, wie sonst auch überall. Dann kamen windige Geschäftsmänner, die gesagt haben, Mensch, dieses Sommerloch könnten wir doch beispielsweise mit Superhelden oder anderen Franchise-Filmen stopfen. Dann gab es davon eine ziemliche Flut über einige Jahre und mittlerweile stellen wir immer mehr fest, irgendwie haben diese Sommerblockbuster Pech an den Hacken.
Einige zumindest.
Nicht alle, aber zumindest einige. Und wir werden heute Abend uns mal angucken, welche Blockbuster das bisher in diesem Sommer betroffen hat und ein bisschen darüber gemeinsam philosophieren, woran das liegen könnte. Ein weiterer Sommer-Blockbuster, zumindest aus deutscher Sicht gesehen, startet heute bzw. diese Woche, heute in der Sendung, am Donnerstag in den Kinos, Bully Parade der Film. Ihr erinnert euch kurz, Schuh des Manitou, bis heute erfolgreichster deutscher Kinofilm aller Zeiten, ungebrochener Rekord. Jetzt der neue Film in den Kinos mit Bully Herbig, Rick Cavanian und Christian Tramitz. Haben wir uns angeguckt, reden wir natürlich auch drüber. Und es gibt serienmäßig was Neues aus dem Hause Netflix. Erst haben die ja ihre Superhelden einzeln ins Rennen geschickt, der Reihe nach. Und ab dieser Woche kommen dann eben diese vier Marvel-Superhelden in Serienform am Stück in einer neuen Serie, Marvel's The Defenders heißt die. Auch da werfen wir einen Blick rein. Anna hat noch Film-News der Woche, also insofern genug zu tun innerhalb der nächsten 55 Minuten. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich konnte es nicht sein lassen, Anna.
Ich wollte gerade sagen, zieh bitte dein T-Shirt aus. Oder auch nicht.
Ach ja, so hat sich das damals angehört, als es noch eine Serie war. Baywatch mit David Hasselhoff damals noch. Dieses Jahr ist ein Film draus gemacht worden, ein großer Sommer-Blockbuster. Das ist so ein Ding, was uns jetzt seit ein paar Jahren immer wieder begegnet, so zwischen Mai und Ende August. Die großen Blockbuster, das ist genau jetzt die Zeit. Filme, fette Produktionen, die viel Geld gekostet haben, die irgendwie versuchen, sich gegenseitig das Strandwasser abzugraben. Und jetzt ist ja die Hauptaufgabe von uns, also von Anna und mir, von Filmkritikern an sich, ist ja sowieso erstmal per se alles schlecht zu finden. Wir können ja nichts leiden. Speziell wir beide nicht, Anna. Deshalb machen wir genau damit jetzt weiter. Dieser Blockbuster-Sommer, der Jahrgang 2017, was fällt dir da so spontan zu ein?
Also Baywatch ist bei uns ja gar nicht so sehr baden gegangen, weil
Richtig.
Wir Deutschen wieder so doof sind und reingerannt sind, weil wir das früher auf Sat.1 alle geguckt haben. Die Amerikaner hingegen, die haben so ein bisschen Zac Efron und Dwayne The Rock Johnson die rote Badehose gezeigt und haben diesen Film, oder die rote Karte gezeigt und haben diesen Film gemieden. Und in Zahlen gesprochen, also das etwas, womit Zac Efron und Dwayne The Rock Johnson per se sehr gut umgehen können, war das ein sehr, sehr schlechter Kinosommer 2017, denn in Amerika gab es 12% weniger Umsatz als im letzten Jahr und letztes Jahr war schon nicht Bombe. Und Insider, die haben schon mal ein bisschen mit dem Rechenschieber hin und her gerechnet und die sagen, dass es im Sommer wohl so einen Umsatz von 3,76 bis 3,85 Milliarden geben wird. Das klingt jetzt erstmal eine ganze Menge, ist aber der niedrigste Umsatz seit 2006 und das erste Mal seit 2007 wirklich unter der 4-Milliarden-Hürde. Und das Traurige daran, oder eher das, was es jetzt auch nicht besser macht, der Sommer geht ja eigentlich noch ein bisschen, aber wenn man sich mal diese Startliste anguckt, da kommt nichts mehr. Also zumindest nicht dieses Jahr. Die Startliste an sich ist ja bis 2025 durchgeplant mit den ganzen Superhelden etc. Aber das, was da jetzt, also jetzt in Amerika ist nächstes Wochenende Labor Day Wochenende, generell eher irgendwie ein schwaches Kino-Wochenende, aber es ist nichts mehr da, was da jetzt noch irgendwie groß was reißen könnte.
Mhm. Es ist ja sowieso ganz interessant zu betrachten, dass wir vor ein paar Jahren mal so einen Riesenpeak hatten. Da haben wir, glaube ich, irgendwann mal eine Summe gehabt von 17 oder 18 wirklichen Sommer-Blockbustern in dieser Zeit. Jede Woche irgendein neuer. Das sind schon mal deutlich weniger geworden. Also ganz offensichtlich wird ja drauf reagiert. Aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, woran zum Teufel liegt es denn nun, dass diese Sommer-Blockbuster nicht funktionieren? Das Witzigste, was ich vor kurzem noch gelesen habe, war, dass tatsächlich jemand behauptet hat, eine Meinung aus der Industrie. Ja, da dürfte man sich auch nicht wundern, also wenn die Kritiken so schlecht werden. Also sind tatsächlich wir beide schuld?
Du und ich und auch ein paar andere, würde ich sagen. Nee, an Kritiken, das merkt man ja auch immer wieder. Kritiker verreißen einen Film und es passiert nichts. Die Leute rennen trotzdem rein. Richtig. Gerade erst in Deutschland passiert mit Emoji. Ich glaube, mit einem dem schlimmsten Film des Jahres. Der hat am ersten Wochenende bessere Zahlen gehabt als Baby Driver. Da habe ich fast zu Hause gesessen und geweint. Aber es ist tatsächlich so, also ich habe nicht den Eindruck, es werden weniger große Filme gemacht, weil du hast ja eigentlich immer was. Aber die Qualität nimmt wirklich ab. Und es ist schon so ein bisschen ein Déjà-vu-Moment, denn das gleiche Gespräch hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch, dass die Filme nicht mehr wirklich das halten, was sie versprechen. Die Budgets, die werden immer größer. Mhm. Man versucht sich da gegenseitig zu übertrumpfen. Die Storys werden immer flacher und die Stars gefühlt immer älter. Und man muss ja auch irgendwie so ein bisschen wissen, wann man aufhört. Und das passiert einfach nicht. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel, also die Mumie, da hat Tom Cruise versucht, einen alten Film, ich sage nochmal, wir hatten dieses Jahr die Mumie.
Set. Sie schlossen einen Pakt. Einen Pakt, der die Finsternis selbst entfesseln würde. Amanette wurde wiedergeboren. Als Monster.
Tja.
Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Tom Cruise spielt Brendan Fraser, gefühlt. Und die Story ist einfach nicht existent.
Und Brendan Fraser war als Brendan Fraser schon nicht gut.
Stimmt. Wir hatten dann diesen Totalausfall Transformers 5, wo Michael Bay, glaube ich, am ersten Dreh... Ich fange nochmal von vorne an. Wir hatten dann Transformers 5.
Oh, was ist denn los mit dir?
Heiliges Kanonenrohr, ich fall auseinander.
Idiot, was soll denn der Scheiß?
Ich fürchte, dass ich hier eine einsetzende... Nun ja... Roboter-Demenz zeigt.
Ja, Roboter-Demenz, Roboter-Inkontinenz, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind die ganz schön ausgelaufen.
Ja, dieses Gefühl, dass Michael Bay am ersten Drehtag das Drehbuch hat fallen lassen und einfach wahllos die Seiten wieder zusammengeschoben hat und am Ende dann auch genau so geschnitten hat.
Die dreckverschmierten Seiten wieder neu zusammengewürfelt.
Ja, man konnte zwischendurch was nicht lesen und es spielt sich auch in dem Film wieder. Und dann hatten wir, ich mach's langsam, dass du genug Zeit hast, den richtigen Ton rauszusuchen. Fluch der Karibik Nummer, war es 6?
Nee, ich glaube 5.
War 5, ne? Siehst du?
Ja, das war auch ein toller Film.
Ah, hast du keinen Ton zu? Ich merke, das ist hier...
Hab ich den nicht? Red du mal, ich suche mal, ob ich noch einen habe.
Auch das, also Johnny Depp als Jack Sparrow in der Rolle, die er mittlerweile zur Genüge gespielt hat, er kann ja auch nichts anderes mehr, aber halt, wenn er dann 5. oder 6. Mal die gleichen Witze macht, es wird nicht besser. Wo ist der Ton, Tom?
Ja, habe ich nicht dabei. Ich habe den dann raussuchen wollen, aber hast du dir große Mühe beigegeben, aber der Film war dann tatsächlich einfach so schlecht und so überflüssig, dass ich selbst die erneute Erwähnung in der Sendung überflüssig finde. Aber es kristallisiert sich ja schon ein bisschen was raus. Ne? Also wir landen tatsächlich bei entweder völlig über den Zenit ausgereizten Franchises, so auf der einen Seite, also als da zum Beispiel dann Transformers wäre oder Fluch der Karibik, also Filme, von denen es einfach schon keine vierte Teile eigentlich mehr gebraucht hätte. Dann sind es die Remakes. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute auch gelangweilt sind davon, so von diesem Gefühl, permanent aufgewärmtes Zeug vorgesetzt zu kriegen.
Ja, aufgewärmt oder dann so in Häppchen serviert, dass der Film an sich ein 90-minütiger Teaser ist auf das, was da kommen könnte in ein paar Jahren im Fernsehen, wie das jetzt zum Beispiel letzte Woche bei Der dunkle Turm passiert ist. Ein Film, der auch grandios gescheitert ist, trotz Matthew McConaughey und trotz Idris Elba, wobei man an dieser Stelle vielleicht auch sogar sagen muss, wegen der beiden. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben dieses Jahr nicht so richtig gelacht im Kino. Es gab keine Komödie, die wirklich per se lustig war. Ein paar haben es versucht. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Legst du Eier? Was? Nein.
Da hat man es versucht, lustig zu sein. Lustiger Superheld. Ein ganz junger, lustiger Superheld.
Ja, stimmt. Den hätte ich jetzt in die Sparte der Komödien gar nicht dazu gepasst. Aber gepackt. Ja. Stimmt, Marvel hat ja versucht, aus Spider-Man eine Teenager-Komödie zu machen.
Letzten
aber so
Endes ja schon.
So Roman, also so Scarlett Johansson hat es probiert mit Girls Night Out, hat nicht richtig funktioniert. Hm. Mir fällt dieses Jahr keine romantische Liebeskomödie, keine einzige romantische Liebeskomödie ein, die mich irgendwie bewegt hat, es sei denn, ich zähle La La Land dazu, aber das war Anfang Januar.
Das stimmt.
Es gibt noch so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, nämlich The Big Sick als Ehrenrettung der Rom-Com. Da habe ich letzte Woche aus Locarno schon von erzählt. Mhm. Diese pakistanisch-amerikanische Liebesgeschichte, wo sie mitten in der Beziehung, sie lernen sich gerade kennen, ins Koma fällt und eher mit ihren Eltern etc. kommt noch und ist großartig und für mich tatsächlich so ein bisschen der Hoffnungsschimmer in dem, was da noch kommen könnte.
Bewegt sich aber auch, egal wann der jetzt startet, weit außerhalb des Begriffs Blockbuster.
Das stimmt.
Ne? Da gab es ja tatsächlich ein paar kleinere Produktionen. Letzte Woche habe ich geschwärmt von Die Hannas. Ein Film, der vielleicht an mir vorbei gehuscht wäre, wenn ich nicht irgendwie darauf aufmerksam geworden wäre und dachte, ach, guckst du dir mal an, und habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Ganz andere Herangehensweise an einen Film, als es ja bei den Blockbustern ist, die ja mit 200 Millionen Dollar gedreht werden, damit sie nach Möglichkeit 500 Millionen Dollar Gewinn reinbringen. Und das ist ja das, was tatsächlich so nicht mehr funktioniert.
Das funktioniert nicht mehr, wobei es gab schon so ein paar Filme, die haben so ein bisschen, also die können den Kinosommer 2017 noch ein Stück retten, Filme, die sich was getraut haben. Wonder Woman zum Beispiel, der ja auch Rekorde gebrochen hat. Hier das erste Mal eine Frau als Superheldin und auch von einer Frau inszeniert.
Der aber quasi das Gegenbeispiel ist oder der Gegenentwurf zu Baywatch, der nämlich in Amerika fantastisch gelaufen ist, hier bei uns aber maximal so geht so für einen Superheldenfilm.
Das stimmt. Genauso, da reiht sich eigentlich Baby Driver ein. Für mich der Film des Sommers. Der hat in Amerika gerade die 100 Millionen Dollar Grenze geknackt. Also dieses Verfolgungsjagd-Musical von Edgar Wright mit Ansel Elgort, dessen Soundtrack ich immer noch jeden Tag mindestens 5-mal höre.
Haben wir hier auch groß Werbung für gemacht, für diesen wirklich tollen Film.
Planet der Affen 3, also der Abschluss der Affen-Trilogie mit Andy Serkis in der Hauptrolle als Caesar, war für mich nicht nur deswegen der beste Film, weil James Franco nicht dabei war, sondern auch, weil hier einfach das durchgezogen wurde, komplett aus der Perspektive der Affen zu erzählen.
Richtig.
Und irgendwie in drei Vierteln des Films einfach mal nicht gesprochen wird.
Genau.
Und dieses raue Neo-Westernhafte mich einfach umgehauen hat. Und
eine sinngebende Umstrukturierung vom ersten Teil, viele Menschen, wenig Affen, über den zweiten Teil, Menschen, Affen ungefähr gleich auf, und dritter Teil fast keine Menschen mehr, dafür diese Überzahl an Affen.
Und dann ein Film, den man auch noch erwähnen muss, denn der gehört eigentlich gar nicht in die Kategorie Blockbuster, zumindest von dem, was er gekostet hat, nämlich 4,5 Millionen Dollar, aber von dem, was er eingespielt hat, nämlich 140 Millionen als Debüt von Jordan Peele, der Horrorfilm Get Out.
Ja, richtig, genau. Auch was, den keiner tatsächlich als Blockbuster angesetzt hätte, der sich dann aber im eigentlichen Wortstamm dadurch zu einem entwickelt hat, dass die Leute tatsächlich von der Straße in die Kinos sind. Das sind dann die Ausreißer nach oben, die Filme, die angenehm auffallen. Was glaubst du, vielleicht zum Schluss noch, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird? Wird es den Studios reichen? Das hat ja Jerry Bruckheimer mir im Interview erzählt, als ich ihn nach einem möglichen sechsten Teil von Fluch der Karibik gefragt habe. Und er mich sehr süffisant und breit grinsend, dieser alte, muss leider sagen, selbstgefällige Mann, großartiger Produzent, wollen wir irgendwie nicht außen vor lassen, von Top Gun über bis hin zu, keine Ahnung, wahnsinnig tolle Filme gemacht, aber der saß dann da breit grinsend und sagte sowas wie, also gesagt hat er, das Publikum wird es schon entscheiden, aber klar war rauszulesen, solange ich Filme machen kann, die 250 Millionen kosten und die einfach nur irgendwie 300 Millionen einspielen, ist es mir scheißegal.
Also ich glaube, dass das Publikum irgendwann keine Lust mehr hat auf Fluch der Karibik 9 oder 10. Das dauert noch ein bisschen, und mit Baby Driver merken wir ja, oder merken dann hoffentlich auch die Studios, dass es sich durchaus auch mal lohnt, so eine Origin Story, die einfach nicht auf einem Comic basiert, die keine Graphic Novel hat, die keine Fortsetzung, kein Reboot, kein Sequel, wir haben Alien übrigens total vergessen.
Oh, Alien Covenant.
Also ein Film, der einfach für sich steht, das der tatsächlich schaffen kann. Ich fürchte aber, wenn man sich vorher mal diese Startliste anguckt, die ja wirklich durchterminiert ist die nächsten drei Jahre, da ist ja kaum noch Platz drin, weil sich da Superhelden die Klinke in die Hand geben, dass da irgendwann so eine Müdigkeit erscheint, dass wir einfach keine Lust mehr haben darauf und dass wir dann vielleicht auch endlich mal wieder Filme gucken können, die Spaß machen.
Wahrscheinlich wird auch das eine Wellenbewegung sein. Ich hege da große Hoffnungen in Richtung 2020, 2021, wenn dieser Superheldenboom tatsächlich rum ist, weil ich so ein bisschen hoffe, dass damit dann auch dieser Franchise-Boom vielleicht ein bisschen abgelöst wird. wird durch mehr Original-Stoffe, wie du gesagt hast. Wir wissen noch nicht, ob es bis dahin dann vielleicht von Fast and Furious einen 15. Teil geben wird. Da scheint es ja tatsächlich zu funktionieren.
Bei denen würde ich auch gucken.
Ja, gut, okay, das sind vielleicht die große Ausnahmeerscheinung, wo es funktioniert. Blockbuster im Kinosommer läuft nicht mehr so richtig rund an den Kinokassen. Manche spielen zwar vielleicht noch annähernd das viele Geld ein, was sie gekostet haben, aber zufrieden ist man in Hollywood mit der Entwicklung nicht. Wir sagen, wir hoffen auf die Zukunft. Vielleicht ändert sich ja tatsächlich ein bisschen was.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich gebe zu, ein kleines bisschen war ich skeptisch, vielleicht sogar ängstlich, aber zum allergrößten Teil war ich neugierig, als ich gehört habe, es würde einen neuen Bully-Paraden-Film geben. Nach den Filmen, die im Kino waren, der Schuh des Manitou, bis heute erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten, Traumschiff Surprise, die Star Trek-Verarschung, an die sich sicherlich auch viele von euch erinnern werden, auch einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Dann gab es aus der Bully-Parade von Sissi und Kaiser Franz gab es den Animationsfilm Lissi und der wilde Kaiser. Auch nicht unerfolgreich, aber vor allem, weil ich ein großer Fan der Ur-Bully-Parade gewesen bin im Fernsehen damals, 1997 bis 2002. 90 Folgen in 5 Jahren. Irrsinnig erfolgreich, diese Art von Comedy, die es so in Deutschland auch vorher nicht gegeben hatte. Diese Parodie auf teilweise bestehende Legenden, ne? Winnetou und Old Shatterhand oder eben schon angesprochen Star Trek. Riesenfan damals gewesen und jetzt nach so langer Zeit nochmal wieder ein Kinofilm, wieder mit den drei Machern der Bully-Parade, mit Michael Bully-Herbig, Rick Cavanian und Christian Tramitz. Es war eine Mischung aus Skepsis, aber aus viel Vorfreude. Und weil die Vorfreude überwiegt hat die ganze Zeit, habe ich jede sich mir bietende Chance genutzt, um mit einem der drei schon mal irgendwie über diesen Film, Bully Parade, der Film, dieses neue Kinoprojekt sprechen zu können. Der erste, den ich dazu getroffen hatte, war dann tatsächlich Christian Tramitz. Das war zu Findet Dory. Da hat er ja eine Sprechrolle, wie ihr wisst, schon seit Findet Nemo. Und das war der erste, mit dem ich mal vorsichtig über den Film reden konnte. Da war Bully Parade, der Film, gerade mal abgedreht.
Bully Parade, der Film, der ist abgedreht. In meinem Fall mit Schmerzen abgedreht, aber dazu möchte ich noch nicht zu viel sagen. Man muss jetzt abwarten. Ich habe noch nichts gesehen. Das Drehen war sehr, sehr lustig, was nichts über das Gesamtergebnis dann aussagt. Auf jeden Fall war das ein bisschen ähnlich wie hier. Das hat auch 15 Jahre, glaube ich, gedauert. 13 oder 15 Jahre. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Und wir waren auch schnell wieder drin in unserem Trott. Ob das jetzt den Leuten so gefällt, weiß ich nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Das werden wir sehen. Das hier gefällt uns. Bedanken uns bei Marlin, bedanken uns bei Kaiser Franz.
Dankeschön.
Und vor allem bei Christian Tramitz. Dankeschön.
Servus.
Das war der erste, den ich sprechen konnte. Da war der Film wirklich gerade mal so im Kasten und er hat sich ganz geziert, überhaupt schon irgendwas dazu zu sagen. Inhaltlich hat er gar nichts gesagt. Dann habe ich ein paar Monate später Rick Cavanian getroffen. Und dem habe ich das dann erzählt, dass ich Christian Tramitz auch schon getroffen habe. Und dem wollte ich dann schon ein kleines bisschen mehr aus der Nase ziehen.
Eine Frage hinten raus, die ich stellen muss. Befehl meines Gewissens.
Jawohl.
Bully Parade, der Film.
Ja,
wir warten alle, ganz gespannt.
Ja, das freut mich.
Christian habe ich schon drüber gesprochen, der hat mir Nebulöses dazu gesagt. Bully selbst wollte auch nur Nebulöses dazu sagen. Was kannst du Nebulöses dazu beisteuern?
Ich bin auch zum Nebulieren angehalten, vertraglich. was kann ich dazu sagen? Also ich kann sagen, ich bin total voreingenommen. Ich habe den Film jetzt schon 4 oder 5 Mal gesehen und ich liebe den Film. Ich bin wirklich der Falsche. Ich kann es gar nicht so objektiv beurteilen. Ich weiß nur, dass wir wahnsinnigen Spaß beim Drehen hatten und ich hoffe, dass sich der Spaß überträgt. Wir erzählen 5 Geschichten. Wir haben fast alle Figuren von damals im Film mit dabei.
Wie viele Ricks sehen wir?
Ich glaube, es sind 12. Es sind, glaube ich, insgesamt 12 Ricks. Also, Bully würde an der Stelle wahrscheinlich sogar sagen, es sind 4012.
Ja.
Aber dazu darf ich jetzt. Wobei man sieht im Trailer sogar, glaube ich, ganz kurz mal, dass da ein paar mehr Ricks zu sehen sind.
Sie machen Appetit.
Das freut mich, dass du das sagst. Ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, wir hatten Spaß. Wir erzählen insgesamt 5 Geschichten. Eine spielt im Wilden Westen, die zweite im Kaiserreich,
die dritte in der Zukunft.
Und dann gibt es noch 2 kleine Überraschungsgeschichten.
Sehr schön. Wir freuen uns auf eine ganze Rickophonie.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.
Ich danke.
Für dieses zum Hören und dann für das nächste bald zum Angucken.
Dankeschön.
Super.
Was für ein Eiertanz der Darsteller aus Bully Parade, der Film. Keiner wollte so richtig was sagen, aber so ein bisschen was dann irgendwie doch schon. Und so kam über die Monate, kam so eins zum anderen. Und ein Geheimnis nach dem nächsten wurde zumindest angelüftet. Und deshalb gucken wir natürlich gleich rein, weil diesen Donnerstag ist der Tag, an dem Bully Parade, der Film, endlich in den Kinos anläuft.
Servus.
Servus.
Läuft.
Winnetou ist gekommen mit Frieden im Herzen. Die Wahrheit ist wie der Sturm. Er weht nur in eine Richtung.
Sie.
Bitte?
Die Wahrheit weht.
Nein, ich meine doch den Sturm.
Ach so.
Wer sich ihm entgegenstellt, wird leicht umgeweht.
Ihr entgegenstellt? Wem oder was der Wahrheit ist, Dativ?
Kannst du bitte damit aufhören?
Okay.
Winnetou hat einen Traum.
Ich würde es nicht in der dritten Person machen, das ist unpersönlich. Du sagst immer, Winnetou hat einen Traum. Sag einfach, ich habe einen Traum.
Also gut. Old Shatterhand hat einen Traum.
Wieso denn ich?
Ja, du hast doch gerade gesagt, ich soll sagen, du hast einen Traum.
Nein, ich sag, du sollst sagen, ich habe einen Traum.
Ja, das habe ich doch gesagt.
Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, Winnetou hat einen Traum.
Ja, ich bin doch auch der Winnetou. Wo ist das Problem?
Okay.
Ah, Kinder, wenn ihr mich sehen könntet, ihr würdet mich möglicherweise für ganz schön albern halten. Sitze ich hier, ne, hab den Film ja nur wirklich schon komplett gesehen und habe dann ja auch heute in Vorbereitung der Sendung diese einzelnen Szenetöne geschnitten, um sie euch jetzt in der Sendung vorspielen zu können. Habe also auch diesen Ausschnitt gerade bestimmt schon 3 oder 4 Mal gehört. Und sitze trotzdem hier und könnte mich immer wieder bepissen. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich damals, vor 20 Jahren übrigens, als es losging mit der Bully-Parade, 1997 schon, ein wirklich großer Fan war. Ich fand es irrsinnig witzig, allein diese Tatsache, dass man eine Comedy macht mit Winnetou und Old Shatterhand, die einfach die ganze Zeit einen bayerischen Akzent haben. Ich fand es urkomisch und seit damals funktioniert diese Nummer. Sowohl in der Serie im Fernsehen damals, als auch dann in Der Schuh des Manitou. Über 11 Millionen Menschen sind da im Kino gewesen, muss man sich mal vorstellen. Die Frage war nur einfach, wenn das jetzt, 20 Jahre nach dem Original, einfach alles nochmal in die Kinos kommt, würde das nochmal funktionieren? Wäre das wieder witzig? Und da wird's für mich schwierig, weil ihr natürlich mitbekommen habt, dass es bei mir funktioniert hat. Ich, der ich euch gerade erzählt, man möchte sagen, gestanden habe, dass ich auch damals schon Fan der Serie war. Ich mochte auch diese bescheuerten Kinofilme. Ich mochte sowohl Der Schuh des Manitou als auch dann später Traumschiff Surprise. Ich mochte diese ganze Bully-Herbig-Komik, diese ganze Bully-Paraden-Komik durch dieses Trio erzeugt. Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Cavanian. Es ist wahnsinnig schwer für mich, euch diesen Film irgendwie objektiv einzuordnen und jetzt eine Meinung dazu zu finden, kann das jemand lustig finden, der diese Vergangenheit mit mir nicht teilt, der wahlweise die Serie von früher aus dem Fernsehen nicht kennt, der Schuh des Manitou, der ist von 2001, Film ist 16 Jahre alt, der den vielleicht mal irgendwann im Fernsehen gesehen hat und sich sagt, pff, weiß ich nicht, habe ich keinen Bezug zu. Also das, was wir da ab Donnerstag im Kino sehen können, wird in erster Linie bei denen funktionieren, die Bully-Paraden-Fans von früher sind. Ich glaube, das ist die einzig sichere Aussage, die ich zu diesem Film treffen kann. Wie ist das Ding aufgebaut? Episodisch, also nicht so wie in den ersten beiden Kinofilmen, dass es nur um Winnetou und Old Shatterhand oder nur um die Traumschiff-Crew, also die Star Trek-Parodie geht, sondern in diesem Fall ist dieser neue Kinofilm ein Episodenfilm. 5 einzelne Episoden sind's. Die Brüder Kozirske sind mit drin, wem das noch was sagt von früher. Dann natürlich, wie gerade gehört, Winnetou und Old Shatterhand, die eine lange und alte Fehde irgendwie beigelegt zu versuchen bekommen und naja klar, mehrfach angesprochen, die Jungs hier fehlen natürlich auch nicht.
Ich weiß auch so gar nicht, was mit mir los ist. Früher hatte ich überhaupt keine Emotionen, jetzt kommen jetzt alle auf einmal. Mein Gefühlshaushalt ist völlig durcheinander, vorhin habe ich sogar Lampenfieber gehabt. Und der Streit hat mit unserem Chef ist mir immer noch peinlich, sowas wäre mir früher nicht passiert.
Fans haben das natürlich schnell rausgehört, das war Bully Herbig, a.k.a. Spooky. Also Mr. Spock aus quasi den Traumschiff-Surprise-Episoden. Etwas Neues. Und da bin ich ganz froh drüber gewesen, dass ich selbst als Fan von früher da nicht irgendwie eine aufgewärmte Suppe vorgesetzt bekommen habe im Kino, sondern dass sie sich wenigstens, macht heute bei weitem nicht jeder Filmemacher, aber dass sie sich hier wenigstens die Mühe gegeben haben, uns was Neues nochmal zu erzählen. Zum Beispiel, ohne zu viel verraten zu wollen, wie es überhaupt zu der, sagen wir mal, sexuellen Ausrichtung von Captain Kirk, Spooky und dem Dritten im Bunde gekommen ist. Eine Frage, mit der sich viele Fans vielleicht seit 20 Jahren jetzt durchs Leben gequält haben in diesem Film, wird sie beantwortet. Außerdem im Film haben wir Lutz, den, ja, wie soll man den nennen, den körnerfressenden ewigen Studenten der Bulli-Paraden-Serie, der eine interessante Geschichte an der Wall Street erlebt. Und dann dürfen natürlich zwei weitere liebgewonnene Charaktere auch in diesem Episoden-Kinofilm nicht fehlen. Und das sind selbstverständlich die Sissi und der Kaiser Franz.
Feldmarschall, was ist denn jetzt? Können wir da hinein, oder was?
Majestät, ich bin untröstlich. Dieser Besichtigungstermin wurde mir via Depesche bestätigt. Aber ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl.
Schön, dann fahren wir wieder heim. Ne?
Aber Franz,
bitte.
Wir wollten doch gemeinsam shoppen. Jetzt bin ich traurig.
Traurig?
Sehr traurig.
Das kann ich nicht zulassen. Feldmarschall!
Majestät!
Greifen Sie mal in den Blumentopf da hinein.
Na bravo. Majestät, ich bewundere Ihren Instinkt und ich schäme mich zu Tode, dass ich nicht selbst auf diese grandiose Idee gekommen bin. Selbstverständlich können Sie mich jetzt dafür gerne auspeitschen.
Heute nicht, ich bin ein bisschen müde von der Reise.
5 Episoden ergeben zusammen einen Kinofilm, und zwar Bulli-Parade, der Film jetzt ab Donnerstag neu draußen. Diese 5 Episoden, gar nicht so unvermittelt, wie man vielleicht denken könnte, so als einzelne Inseln, sondern schön miteinander verwoben als Erzähler im Hintergrund, der großartige Andreas Fröhlich. Es macht großen Spaß. Wenn ihr Bulli-Paraden-Fans seid, wenn ihr diesen Humor mögt, könnt ihr gefahrlos in diesen Film reingehen. Ich habe es gesagt, es ist keine aufgewärmte alte Suppe, die man vorgesetzt bekommt. Es sind neue Geschichten. Es ist ein tolles Drehbuch. Es ist genau dieser Wortwitz drin, der die Bulli-Parade immer ausgemacht hat. Also, Herrgott, wenn ihr es früher gemickt habt, dann wird ihr es jetzt auch micken.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Netflix rüstet auf. Wie bindet man einen der größten Serienmacher aller Zeiten an seine Streaming-Plattform? Man sagt ihm, mach was du willst, aber bring Megastars mit. Hat Netflix gemacht, und zwar mit Serienguru Chuck Lorre. Von dem stammen unter anderem Two and a Half Men und The Big Bang Theory. Und der bringt nun gleich 2 neue Serien ins Netflix-Universum. Zum einen die Kiffer-Sitcom Disjointed mit niemand geringerem als Oscar-Gewinnerin und Misery-Darstellerin Katie Bates in der Hauptrolle. Die startet am 25. August. Das reicht einem wie Lorre nur nicht. Deshalb hat er jetzt eine 2. Serie für den Streamingdienst angekündigt, The Kominsky Method. Es geht um einen vor Jahrzehnten mal kurz erfolgreichen Schauspieler, der heute als Schauspielcoach junge Talente trainiert, und um dessen Freund und Agenten. Gespielt werden die 2 von Michael Douglas und Alan Arkin, 2 richtig weiteren Oscar-Preisträgern. Chuck Lorre macht, worauf er Bock hat, die Megastars sagen rein, Weise ja, und Netflix grinst sich eins. Das Nosferatu-Comeback. 4-mal schon wurde der Vampir aus den Karpaten auf die Leinwand gebracht. 1922, 1979, 1988 und 1994. Am legendärsten dabei natürlich das Original, die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Version von 1922. 95 Jahre ist das jetzt her. Noch heute gilt der Film als Geburtsstunde des Horrorgenres. Da wird es wohl mal Zeit für eine 5. Version der Geschichte. Wer will's machen? Robert Eggers dieses Mal, Regisseur von The Witch. Das war zwar 2015 gerade mal sein Erstlingswerk, aber ein vielfach umjubeltes und gefeiertes Horrordebüt. Und wie will er es machen? Nicht ohne seine eigene Entdeckung, die 21-jährige Anya Taylor-Joy, die sich seit The Witch vor Anfragen aus Hollywood nicht retten kann. Die gute Nachricht, auch Anya will es unbedingt nochmal mit Robert Eggers machen. Und damit stehen die Zeichen auf Go und Regisseur plus Nosferatu-Geliebte wohl schon mal fest. Wer die Hauptrolle, den Spitzzahn, den Blutsauger selbst spielen soll, ist dagegen noch nicht klar. Ein konkretes Startdatum für Nosferatu Nummer 5 gibt's auch noch nicht. 3 Buchstaben: M, T und V. Kennt ihr den noch von früher? Diesen Fernsehsender, bei dem rund um die Uhr Musikvideos gelaufen sind und bei dem es so coole Sendungen gab wie Most Wanted, der Ali G Show, Beavis and Butthead oder auch Unter Ulm? Ist alles lange her. MTV ist ja seit Jahren nur noch im Pay-TV zu sehen. Aber nicht mehr lange. Der legendäre Musiksender kommt zurück ins Free-TV. Ein Prozess, der sich für hartgesottene Fans bereits abgezeichnet hatte. Schließlich wird das Programm des Senders schon seit März diesen Jahres kostenlos als Stream im Netz angeboten. Aber auch in der Glotze soll es bald wieder kostenfrei vor sich hin flimmern, ab Januar 2018. Mit Musik und eigenen Showkonzepten. Wie genau der Free-TV-Relaunch aussehen soll, will der Sender in den kommenden Monaten bekannt geben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Und mit Blick auf die Uhr ist diese eine Stunde Film auch schon fast rum und ich müsste euch eigentlich in einen einigermaßen wohlverdienten Feierabend schicken an dieser Stelle, wenn wir nicht noch kurz etwas zu klären hätten, nämlich Menschen, die sich ab dieser Woche innerhalb einer Serie ernsthaft kennenlernen. Ernsthaft. Die lernen sich jetzt erst kennen.
Sie haben eine stadtweite Ermittlung behindert. Sie haben Beweise vom Tatort mitgenommen. Und ihretwegen ist meine einzige Spur tot. Ich wollte Ihnen nur helfen. Aber das haben Sie nicht.
Jessica Jones, hören Sie auf zu reden.
Wer zur Hölle sind Sie?
Mein Name ist Matthew Murdoch. Ich bin Ihr Anwalt.
Tja, da habe ich nicht schlecht gestaunt und ihr müsst mir an dieser Stelle kurz den Nerdy-Talk ein bisschen nachsehen. Ich kann das nicht jetzt alles von vorne erklären, sonst würde ich hier in 2 Stunden noch sitzen und reden. Es geht selbstverständlich um Marvel's The Defenders, eine Serie, auf die wir deshalb alle schon lange warten, weil sie lange angekündigt ist. Netflix hat es ja seinerzeit so gemacht, dass man gesagt hat, wir drehen es um, wir machen nicht erst das Superhelden-Mashup und ziehen dann einzelne Superhelden raus, die einen Spin-Off kriegen, sondern wir introducen erst die einzelnen Superhelden. Da war als allererstes Daredevil, dann kam Jessica Jones, dann kam Luke Cage und dann kam Iron Fist, also diese 4 Marvel-Superhelden, die jeweils erst ihre eigene Solo-Serie bekommen haben bei Netflix, um dann zum Schluss daraus eine gemeinsame Serie unter dem Schlagtitel The Defenders zu machen. Das ist die, die jetzt diese Woche neu startet bei Netflix und ganz im Ernst, ich habe dann da gesessen, habe mir das angeguckt und gedacht, das wollt ihr mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, oder? Ich meine, die Fans wissen es, allen anderen sei gesagt, diese Superhelden, diese 4, die treiben alle ihr Unwesen in New York. Wenn auch in unterschiedlichen Stadtteilen. Und teilweise kennen die sich auch schon. Jessica Jones und Luke Cage beispielsweise lernen sich ja schon in Jessica Jones Solo-Serie kennen. Danach kam dann Luke Cages Solo-Serie, die kannten sich aber. Und dann gucke ich mir hier eine Serie an, in der sich Jessica Jones und Daredevil, also Matt Murdock, wirklich erst kennenlernen? Ist das euer Ernst? Das ist eine Form von sich als Zuschauer verarscht vorkommen, die man ehrlich gesagt kaum glauben kann. Ich habe reingeguckt, viel gibt's ja vorab, bevor diese Serien starten, meist nicht zu sehen. Hab also reingeguckt und was wir im Endeffekt sehen, sind genau diese 4 Superhelden, die wir schon aus ihren 4 Solo-Serien kennen, die genau das machen, was sie auch in ihren 4 Solo-Serien schon gemacht haben, nämlich das Böse zu bekämpfen. Ihre Gegenspielerin, die haben sie prominent besetzt, das ist Sigourney Weaver, in dieser ersten und vermutlich auch einzigen Staffel von Marvel's The Defenders. Und was das Problem ist, das lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Blöderweise haben wir es bei Marvel's The Defenders mit 4 Superhelden zu tun, die letzten Endes alle die gleiche Superkraft haben, nämlich Stärke. Muss man sich sowas angucken? Ich denke, diese Frage könnt ihr euch getrost selbst beantworten. Damit schicke ich euch jetzt in den einigermaßen wohlverdienten Feierabend. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tom Westholt ist raus für heute. Nächsten Dienstag eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Hören wir uns wieder. Versprochen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.